Sie hören jetzt SWR1 Rheinland-Pfalz Leute als Podcast mit Hans Lohmann.
Meine Gäste sind gleich zwei an der Zahl, ungewöhnlich. Die Autorinnen Susanne Fröhlich und Constanze Kleis. Herzlich willkommen, freue mich, dass Sie da sind.
Danke, hallo.
Frohes neues Jahr, hallo.
Ah, ja, genau.
Sagen wir aber jetzt nur mit halb zugedrücktem Zwinkern im Auge, weil wir diese Sendung an einem ganz gewöhnlichen Donnerstagnachmittag noch vor Weihnachten aufgezeichnet haben. Im Bewusstsein, dass es vielleicht für Sie auch gar nicht so furchtbar angenehm ist, am Neujahrsmorgen um 10 Uhr hier schon frisch im Studio auch sichtbar mit unserer YouTube-Videoaufzeichnung zu sein. Ich muss gleich zum Anfang eine fast investigative Frage stellen, Frau Kleis, mit dem Risiko, dass Sie dann möglicherweise gleich eine schlechte Chemie haben. Aber es ist eine Frage, die auch positiv einzahlen kann. Und zwar, sind Sie an diesem gewöhnlichen Donnerstagnachmittag klimafreundlich mit dem öffentlichen Nahverkehr von Frankfurt nach Mainz angereist?
Nein, diesmal nicht. Ich habe mich abholen lassen, was sehr günstig war, weil man doch eine ganze Weile länger gebraucht hätte, um hierher zu kommen. Bin ich sehr froh, dass ich jemand habe, der Auto fährt. Ich meine, man kann immer protzen, weil man selber kein Auto hat. Das verbessert die Klimabilanz enorm. In der Theorie, in der Praxis bin ich natürlich glücklich, wenn mich ab und zu mal jemand nach Hause bringt.
Sind wir mitten im Thema. Welt retten für Anfänger heißt ein Buch, das morgen erscheint, von Ihnen beiden geschrieben. Wie optimistisch sind Sie, Frau Fröhlich, dass am Ende dieser Sendung die Zahl der Menschen, die das positiv finden, was Sie sagen, höher ist als die, die möglicherweise sagen, so ein Mist, will ich nichts mit zu tun haben?
Ehrlich gesagt bin ich davon eigentlich überzeugt. Denn die meisten von uns wissen ja, dass da einiges im Argen liegt. Und die meisten haben auch begriffen, dass es irgendwann vorbei ist, damit zu sagen, man müsste mal was tun. Mhm. Dieses Mann gehört ersetzt. Man muss sagen, ich muss mal was tun.
Weltretten für Anfänger heißt, Sie sind Profi, der uns Anfängern sagt, wie es mit dem Weltretten nicht? Sie
Nein.
schütteln den Kopf?
Nein, ich schüttel den Kopf, naja. Genau.
Also Sie haben da ja intensiv Fakten zusammengetragen. Das liest sich ja teilweise fast wie ein wissenschaftliches Buch. Also das hat schon durchaus, ja.
Ja, ich finde, man muss ja wissen, worüber man spricht. Und da sollte man sich informieren. Und wir haben die wichtigsten Fakten zusammengetragen. Ersparen damit unseren Leserinnen und Lesern natürlich auch Arbeit, weil sie einfach das auf kurz zusammengefasst, diese Fakten haben. Wir waren so wie alle anderen auch da draußen oder die meisten. Also, dass man so ungefähr weiß, ja, es sieht nicht wirklich gut aus, aber man redet sich sehr selbst immer so ein bisschen schön. Also, wir haben beide gedacht, ja, wir sind vielleicht nicht die Mutter Teresa des Klimas, aber so ganz schlimm wird es nicht sein.
Sie haben es in Ich-Form geschrieben, dieses Buch, aber Sie beide zusammen konnten also munter wahrscheinlich mischen, was Sie so in Ihren unterschiedlichen Freundeskreisen erlebt haben. Jetzt haben Sie in der Ich-Variante da auch diverse Freundinnen ins Spiel gebracht, die diese Ich-Person hat und mit der Sie da so alles Mögliche erlebt haben. Werden wir im Laufe der Sendung noch drüber sprechen. Gibt es die in echt, also auch mit den echten Klarnamen im Buch, oder sind die ein bisschen abgewandelt?
Die sind ein bisschen abgewandelt, natürlich.
Okay.
Die sind oft auch eine Mischform, weil man jetzt quasi für eine Haltung nicht fünf verschiedene Personen einführen muss. Da reicht irgendwie eine. Sind immer auch Montagen. Aber es gibt schon die echten Personen auch. Also wir haben auch sehr strenge Freundinnen. Da müssen wir auch noch sehr viel mehr tun, als wir bislang getan haben, um die auch nur annähernd zufriedenzustellen. Wir haben aber auch Freundinnen, die sagen, Klimawandel, alles Quatsch. Ich werde weiter fliegen, weiter Auto fahren, weiter Fleisch essen.
Und weiter die Freundin sein von Constanze Kleis,
ja,
und Susanne
natürlich.
Fröhlich. Wird das, Frau Fröhlich, eine optimistische Sendung am Ende sein?
Ich finde schon, weil klar, in dem Moment, in dem man Leute auffordert oder selber versucht, was fürs Klima zu tun oder sich zu verändern oder sein Verhalten zu verändern, denkt man ja erst, oh Gott, Verzicht hat ja nichts Ekstatisches. Das ist ja immer irgendwie, Mist, und ich darf das nicht mehr und darf das nicht mehr. Aber am Ende ist erstaunlicherweise so, das haben wir jetzt gemerkt, wenn man versucht, ein bisschen nachhaltiger zu leben, profitiert man auch davon. Also man hat durchaus auch Momente, und in denen man sagt, ja, das ist eigentlich super. Und das tut mir gut. Das tut nicht nur dem Klima gut, das tut auch mir gut.
SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Sie haben gesagt, man profitiert davon. Wenn man handelt, konkretes Beispiel, ich koche mir eine Kürbissuppe und nach Lektüre Ihres Buchs tue ich nur ein Würstchen rein statt zwei, verzichte also trotz großer Liebe zur Rindswurst, wieso profitiere ich auch davon?
Der Benefit ist darin, dass Sie ja denken, ich habe was Gutes getan, ich habe auf was verzichtet, und Sie haben wahrscheinlich gemerkt, dass auch eine Wurst letztlich ausreicht. Und eine zweite Wurst hätte Sie ja nicht wirklich glücklicher gemacht auf lange Strecke. Und Fleisch ist ein Riesenthema. Ich finde es wirklich erstaunlich, dass um Fleisch so irrsinnig gekämpft wird. Also wenn man den Deutschen sagt, ihr dürft irgendwie an einem Tag in der Woche kein Fleisch mehr essen, ist das Geschrei ja riesig groß.
Also haben die Grünen mal probiert vor ein paar Jahren.
Das haben die Grünen mal probiert und haben gesagt, wir machen einen Veggie-Tag in der Kantine. Da war ein Geschrei, als würde man sagen, ihr werdet kollektiv kastriert. Das finde ich ein bisschen lustig, muss ich sagen. Und erstaunlicherweise ist es ja schon so, dass auch, man muss nicht immer perfekt sein. Also es langt auch ein bisschen zu verzichten, eben nur eine Wurst in die Suppe zu machen, ist schon ein erster Schritt. Man muss nicht alles direkt auf Null drehen. Das war unsere Angst, so ein bisschen am Anfang des Buches. Man kann auch in kleinen Schritten der Perfektion näher kommen und man muss sie auch nicht unbedingt erreichen.
Ein bisschen wie mit Diäten. Es macht ja keinen Sinn zu sagen, irgendwie, ich will jetzt gleich 20 Kilo abnehmen, sondern man fängt ja klein an. Heute ein halbes Kilo, morgen ein halbes Kilo und so weiter und so weiter.
Ein halbes Kilo am Tag, gut. Das wäre schon toll. Ja,
alle drei Tage ein
du
halbes Kilo.
Du verrätst mir die Diät bitte.
Ja. Ja. Nachher.
Man muss ja Gewissensentscheidungen überall treffen, Frau Kleist, beispielsweise beim Einkauf im Supermarkt. Da denkt man, man tut was Gutes. Und dann ist es dann doch wieder irgendwie was Nachteiliges. Beispielsweise mit der Biogurke. Was für ein Desaster, ne?
Ja, so reflexhaft würde man heute sagen, Plastik ist immer ganz schlecht. Also alles gilt es zu vermeiden, was in Plastik eingeschweißt ist. Da ist aber nun der Punkt, dass die in Plastik eingeschweißte Biogurke natürlich sehr viel länger hält, als wenn sie nicht in Plastik eingeschweißt wäre und man also einen viel größeren Müllberg, einen Gurkenmüllberg produziert. Und bevor die Leute nicht anfangen, auch Gurken zu kaufen, die nicht mehr ganz so taufrisch sind, ist das wahrscheinlich die bessere Alternative. Aber grundsätzlich muss man beim Einkaufen, wie überhaupt bei diesem ganzen Thema, sich natürlich sehr viel mehr einarbeiten. Also man kann nicht einfach in den Supermarkt gehen mit einem leeren Einkaufskorb und kommt mit einem vollen wieder raus und hat alles gekauft, worauf man Lust hat.
Bleiben wir bei der Gurke. Also die schön eingeschweißte Biogurke hält dann, sagen wir mal, 10, 15 Tage. Und die nicht so verpackte ist vielleicht nach 3, 4 Tagen unansehnlich.
Genau.
Und dann wird sie weggeschmissen.
Dann wird sie weggeschmissen,
und genau. Dann ist die sozusagen der Klimagewinn durch das gesparte Plastik mindestens mal weg.
Genau, wird aufgehoben.
Wenn nicht sogar im Negativen.
Ja, wird aufgehoben durch den. Jetzt sind die Supermarktketten ja dazu übergegangen, jedenfalls zu großen Teilen, die Biogurke auch quasi nackt zu präsentieren, weil eben dieser Druck so groß ist vom Käufer. Das ist ein bisschen ein Paradoxon, weil natürlich das Thema schon eingesickert ist, auch bei der Bevölkerung, und man so quasi so Highlights hat, auf gar keinen Fall Plastik ist im Korb und auf gar keinen Fall dieses oder jenes. Aber in den Details wird es dann doch manchmal tückisch, wie eben bei dem Beispiel mit der Gurke. Und ich würde dann wahrscheinlich die Biogurke nehmen, die in Plastik eingeschweißt ist.
Ich habe so, wenn Sie sagen, der Druck wird größer auf die Produzenten von solchen Lebensmitteln. Ich habe so den Eindruck, wenn ich durch den Supermarkt gehe und schaue in die Einkaufswagen anderer Kunden und Kundinnen, ja, da ist mal mindestens 75% völlig egal, was da letztendlich an Plastikmüll produziert wird. Sehen Sie das ähnlich? Und was machen wir damit, Frau Fröhlich?
Ja, ich sehe das ja auch. Ich glaube aber, dass wenn man anfängt, sich anders zu verhalten, kann das durchaus was Virales bekommen. Also ich merke, dass ich habe so kleine Stoffnetzbeutel, ganz brav, damit ich im Supermarkt das Obst eben nicht in diese winzigen Plastiktüten machen muss. Und ich habe schon oft gesehen, auch an der Kasse, haben dann Leute gesagt, ach, das ist ja gut mit diesen Beutelchen. Wo haben sie denn die her? Und ich gucke auch schon mal ein bisschen streng an der Kasse, wenn jemand drei Plastiktüten will.
Sie kann sehr, sehr streng gucken.
Ich kann sehr, sehr streng gucken. Aber ich versuche nicht
Moralin. Machen Sie das mal vor. Ich meine, die Sendung wird ja mitgefilmt fürs Internet. Ich möchte jetzt mal so einen strengen Blick sehen. Also ich habe jetzt beispielsweise 4 Plastikflaschen Wasser zum Wegschmeißen an der Kasse vor Ihnen. Wie gucken Sie dann? Also ich kaufe diese Flaschen nicht, aber von dem Gesicht lasse ich mich jetzt nicht abschrecken.
Nein, ich bin auch keine, ich bin ja keine Erzieherin der Nation. Ja. Ich glaube einfach nur, dass das Verhalten auch ansteckend ist und dass individueller Verzicht in Anführungszeichen auch irgendwann zum Kollektiven werden kann. Also man ist nicht als Einzelner so hilflos, wie man immer denkt.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Gerade haben wir schon von Ihnen gehört, wie Sie mit gutem Beispiel beim Einkaufen vorangehen und optimistisch sind, dass es Nachahmereffekte gibt. Die Frage ist, reicht das, wenn Sie jetzt beide Bundeskanzlerinnen wären? Was wäre dann? Nehmen wir als Beispiel das viele Plastik, in dem viele Menschen Wurst und Käse zum Beispiel kaufen im Supermarkt. Sollte man es verbieten mit Ihnen in der Regierung?
Oder könnten sich da draußen viele ganz warm anziehen?
Wenn du Bundeskanzlerin
aber,
wärst.
Aber ich würde natürlich von vornherein viel strengeres Recycling-System einführen. Also wirklich, ich wäre da richtig strikt. Ich würde also jetzt nicht mal so sehr wegen des Plastik, sondern auch wegen des Tierwohls einige gravierende Einschnitte auch für austrainierte Fleischesser machen. Sehr schade für meinen Mann.
Der öffentliche Nahverkehr würde bei mir sehr, sehr günstig werden, dass er einfach alternativlos ist.
Ja.
Die Deutsche Bahn würde ihre Preise richtig runtersetzen. Ich wollte neulich nach Berlin fahren und da waren zwei zweite Klasse Tickets mit Bahncard teurer als ein Flug, zwei Flüge nach Berlin. Das geht nicht.
Mhm.
Ich bin trotzdem mit der Bahn gefahren, aber ich muss sagen, ich hatte einen leichten Schaum vorm Mund.
Zwei Frauen zu Gast im Studio bei SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute, zwei Frauen betone ich deshalb so ausführlich, weil ich jetzt ganz gerne reden möchte über Kleidung und Kosmetika. Mhm. Und in ihrem Buch lese ich die Forderung, fast kann man sagen, oder den Wunsch nach der Rückkehr zum guten, feinen Sonntagskleid, das sie wahrscheinlich früher als Mädchen angezogen bekamen. Und dann durften sie dann nicht in den Bäumen spielen,
nicht so wie sonst,
kein Fußball spielen und sich nicht dreckig machen, sondern allenfalls brav den Opa anlächeln.
Mhm.
Ja, und was soll das Sonntagskleid jetzt dazu beitragen, das Klima zu retten?
Ja, das Sonntagskleid ist eigentlich eine Metapher. Es geht darum, dass wir quasi statt viele billige Dinge, die wir nur ganz kurz benutzen, etwas kaufen, das von Wert ist, das auch irgendwie nachhaltig ist, das lange hält, das wir hegen und pflegen, weil es uns auch ein bisschen was gekostet hat. Ich glaube, 60% unserer Klamotten werden gar nicht genutzt, die ziehen wir gar nicht an, die liegen im Schrank und werden dann auch möglichst frühzeitig.
Gar nicht,
ja.
Gottes Willen. Ja. Da kauft man was im Laden und zieht es nie an.
Ja.
Gibt's auch gar nicht.
Also, ja, das Phänomen ist wahrscheinlich bei Männern weniger verbreitet als bei Frauen. Wir kaufen ja auch gern mal was, weil wir denken, demnächst werden wir reinpassen. Irgendwann wird es uns passen. Und eigentlich ist es auch sehr angesagt und so weiter. Ich hatte zum Beispiel ich habe ein sehr ausgeprägtes Shopping-Gehen. Ich habe gern mal einfach so was gekauft, weil es ja auch gerade nicht teuer war und so weiter. Und habe dann diese Schrankleichen irgendwann entdeckt und gedacht, wann habe ich eigentlich das gekauft? War ich da betrunken oder was ist da in meinem Kopf vorgegangen?
Ich wollte gerade fragen, also die Ich-Person in Ihrem Buch, die Sie ja beide sind, die Ich-Person hat radikal ausgemistet. Waren also eher Sie, Frau Fröhlich, oder haben Sie das genauso gemacht?
Nee, der Punkt ist ja auch, wir haben quasi alles radikal einer Inspektion unterzogen. Weil die Sache ist ja auch, dass man, es ist ja jetzt nicht sinnvoll, nur weil man jetzt zumindest versucht, ein besserer Mensch zu werden in dieser Hinsicht, dass man alles auf den Müll bringt, was irgendwie fragwürdig ist, weil es Plastik enthält oder nicht genutzt wird. Der Witz ist ja zu schauen, was man hat und das auch möglichst lange zu benutzen. Das ist immer noch das Nachhaltigste. Und was quasi diese strenge Prüfung nicht überstanden hat, ist in einen ewigen Kreislauf eingespeist worden von Flohmarkt, Tauschpartys, Secondhand-Läden und so weiter und so weiter.
Ich muss sagen, ich habe dadurch, dass wir an dem Buch gearbeitet haben, habe ich mein Konsumverhalten extrem überdacht. Ich habe einige Paar Schuhe zum Schuster gebracht, habe gedacht, okay, da habe ich mal viel Geld ausgegeben, die pflege ich jetzt. Ich brauche eigentlich nie mehr in meinem Leben neue Stiefletten. Ich habe ausreichend Stiefletten. Ich habe so eine Bestandsaufnahme gemacht und habe gedacht, an welchen Sachen hängt wirklich mein Herz? Weniger zu konsumieren hilft der Umwelt immens. Ich hätte nicht gedacht, in welchem Rahmen dieses Thema Kleidung unsere Umwelt beeinflusst. Davon mal abgesehen, will man sich gar nicht vorstellen, wer diese Kleidung T-Shirts für 3,90 Euro zusammennäht. Wenn man darüber nachdenkt, darf man das eigentlich nicht kaufen. Und wenn man in diese Billigkettenläden zum Teil reingeht, riecht es ja schon so nach Chemie, dass man denkt, das kann nicht gut sein, was es hier gibt. Und es hat so eine ramschige Atmosphäre. Also ein bisschen, es geht eigentlich nur darum, ein bisschen mehr nachzudenken, ein bisschen zu gucken, was habe ich eigentlich schon, was brauche ich wirklich. Es geht nicht darum, seine kompletten Begierden einzustellen.
SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Sie haben gerade schon mal die schlechte Luft in Billigklamottenläden angesprochen, wo man die Umweltbelastung nach gerade riechen kann. So schlechte Luft hat die Ich-Erzählerin in ihrem Buch Weltretten für Anfänger auch schon mal erlebt als Studentin, die gejobbt hat in einer Firma für Haarspray. Waren Sie, Frau Kleis?
Ja, ich habe da gearbeitet.
Das heißt, waren Sie im Grunde genommen in der Zeit schon durchaus so weit wie heute im Gedanken, das kann eigentlich nicht so richtig das Wahre sein, was sich vor allem Frauen da regelmäßig an kosmetischen Produkten zuführen?
Ja, also das war aus vielerlei Gründen sehr heilsam, weil es war eine Fabrik für Haarspray, Deo-Roller, war die allerschlimmste Arbeit, weil man damals wirklich diese kleinen Kugeln noch in die Deo-Roller reingeklopft hat und wenn man das nicht exakt gemacht hat, fiel das Ding um und das ganze Fließband war überschwemmt von diesem klebrigen Zeug. Naja, und wir, die wir da gearbeitet haben, haben einmal die Woche 1 Liter Milch bekommen zum Entgiften. Da dämmerte einem schon, dass das jetzt nicht so wahnsinnig gesund sei.
Milch zum Entgiften?
Ja, das so ähnlich, wahrscheinlich so sinnvoll, wie sich eine Aktentasche über den Kopf zu halten bei einem Atomschlag, keine Ahnung.
Ja.
Wir haben die dann mit nach Hause genommen und fanden das ein erfreuliches Extra bei dieser Arbeit. Also da war mir schon klar, dass allzu viel Anwendung aus diesem Bereich, so, also die Sachen, die so richtig eingreifen wie Haarfärbemittel und so weiter, nicht so wahnsinnig gesund sein können.
Sie haben beide dem ersten Augenschein nach gepflegte Zähne und thematisieren den Ersatz.
Auch beim zweiten Augenschein übrigens.
Ja, im ersten Augenschein meine ich jetzt, dass ich jetzt noch nicht so ganz so intensiv und ungeniert hingeschaut habe und die Mikrofone auch ein bisschen im Weg sind. Und Sie thematisieren in Ihrem Buch auch die Alternative zur Zahnpasta in der Plastikverpackung. Ja, wo man sich auch fragt, was ist das eigentlich alles für eine Sünde für die Umwelt? Und haben getestet, ich weiß nicht, wer von Ihnen, ob Sie beide getestet haben.
Ja, wir haben beide getestet.
Kautabletten.
Aber ich habe mich blöd angestellt mit diesen Kautabletten. Es gibt so kleine Tabletten, die kann man dann, die werden lose, kann man ein eigenes Glas mitbringen im Unverpacktladen. Und jeden Tag muss man so eine Tablette nehmen. So. Und dann dachte ich, naja gut.
Was heißt
man
also
nimmt die nicht, man morgens und abends.
Im Mund. Ja. So, also man putzt sich damit die Zähne. So. Ja. Ich dachte, man nimmt sie einfach in den Mund und dann hält man die Zahnbürste drauf und dann fängt die an, wahnsinnig zu schäumen oder was auch immer.
Hätte ich auch gedacht. Der
Jedenfalls war ich wie ein Eichhörnchen auf der Suche nach der Nuss, war ich immer mit dieser Zahnbürste überall in meinem Mundraum unterwegs, um diese kleine, winzig kleine Tablette zu jagen. Und dann habe ich meine Freundin Constanze angerufen und habe gesagt, wirklich, ich will gerne ein besserer Mensch werden, aber wie soll ich, ich brauche ja Stunden. Diese Tablette gibt dir überhaupt nichts her und so. Und ich habe die ganze Zeit gejagt. Dann war so kurz Schweigen, weil sie wahrscheinlich gedacht hatte, ich wäre irgendwie geistig minder bemittelt. Und dann hat sie gesagt, ja, du musst sie doch zerkauen, logischerweise. Und dann geht die ganze Pracht los. Ah, dann habe ich es verstanden. Also wir haben uns aber nicht nur um diese Kautabletten bemüht, wir haben unser ganzes Badezimmer quasi unter dem Aspekt Klima unter die Lupe genommen. Das meiste, was man hat, ist ja in Plastik verpackt. Mhm. Was man wirklich auf keinen Fall, was man sofort aussortieren muss, ist eigentlich sowas wie Peeling. Das hat unglaublich viel Mikroplastik drin. Also wissen Sie, was Peeling ist? Dass man die Haut abrubbelt, damit man
natürlich
nachher
samt.
Ach so, okay.
Ich bin verheiratet und weiß natürlich, was meine Frau auch so hat.
Ja.
Und was ich ihr jetzt möglicherweise
nicht wegnehmen werde,
ist eine erwachsene Frau, aber ich werde sie beraten, wenn sie die Sendung jetzt nicht so
besuchen. Peeling, nein. Dann habe ich überlegt, was bei mir ein großer Plastikfaktor ist. Ich will ja nicht mit haarigen Beinen rumlaufen, also rasiere ich mir die Beine. So. Dafür habe ich einen Plastikrasierer, der eingeschweißt ist an einem riesen Plastikding, als würde er, keine Ahnung, einen Atomschlag überstehen sollen.
Und die klingen auch.
Die klingen
schön
auch
verblistert,
nochmal in Plastik und selber sind sie auch aus Plastik. Also eine einzige Plastiksauerei. Und da ich ein sehr haariger Mensch bin, brauche ich sehr viel von diesen Gerätschaften. Da haben wir überlegt, das kann nicht angehen. Und jetzt habe ich mir so einen Rasierhobel, heißt das. Das klingt schon irgendwie brutal. Es ist ein Holzgriff und da kann man vorne immer einfach eine Rasierklinge reintun.
Wo kriegt man das, im Baumarkt? Oder
Nein, das kriegt auch. Man auch im Unverpacktladen. Aha. Das kann man aber auch per Internet bestellen oder was auch immer. Jedenfalls hatte ich diesen Hobel und dann habe ich munter drauf losrasiert, wie mit diesem Plastikrasierer. Und ich sah aus wie bei Psycho in der Dusche bei mir. Mein Sohn hat gesagt, was hast du getan? Du siehst ja total schlimm aus. Ich habe drei Narben am Schienbein, aber mittlerweile habe ich gelernt, mit diesem Hobel umzugehen. Und ich finde, das sind so kleine Sachen. Das sind wirklich winzige Sachen. Natürlich kann man sagen, was bringt das, dass nur Frau Fröhlich und Frau Gleis keinen Plastikrasierer mehr kaufen?
Aber viele das jetzt hören und denken, ach ja, es geht auch anders. Ne?
Es geht auch anders. Ja. Es ist sogar noch sehr viel günstiger. Ja.
Wir haben noch keinen Deckel drauf gemacht auf die Zahnputzgeschichte. Was ist jetzt die Konsequenz? Nehmen Sie diese Kautabletten jetzt mit der Erfahrung tatsächlich weiter?
Ich schaffe es.
Sie schaffen es.
Ja, ich habe es gelernt, dass ich nicht wie ein mit der Zahnbürste auf der Jagd sein muss. Ich muss es nur zerkauen. Es war nicht so schwer.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Morgen erscheint Ihr Buch Weltretten für Anfänger. Vor 15 Jahren sind Sie, Frau Fröhlich, bekannt geworden mit dem Bestseller Das Moppel-Ich. Das Generalthema lautet, dass eigentlich jede Frau, auch eine, die nur 45 Kilogramm wiegt, der Ansicht ist, dass sie zu dick ist.
Ja. Es gibt quasi keine Frau weltweit, die das nicht
sagt.
Irgendwie sagt.
Ja, wenn Sie das jetzt sagen, freut mich das sehr, weil es ist meine männliche Erfahrung.
Und es ist verrückt natürlich.
Ja, es ist ja absurd, oder?
Ja, es ist absurd.
Hat sich das gebessert?
Bei mir?
Nein, insgesamt. Ich gehe ja davon aus, auch dass das Buch
Moppel-Ich
war jetzt kein Umerziehungsbuch.
Was sich bei mir gebessert hat, können Sie ja sehen, oder nicht?
Nein, ich meine jetzt ja nicht Ihr persönliches Gewicht. Ich weiß nicht, wie Sie vor 15 Jahren ausgesehen haben.
Ja, jünger. Doch schon um einiges jünger.
Nein, ich meine, auch das war ja kein Umerziehungsbuch, sondern ein Buch, das zum Nachdenken anregen sollte. Und die Frage ist, haben Sie den Eindruck, dass die Gesellschaft fruchtbar nachgedacht hat?
Ich glaube, dass das immer ein Riesenthema bei Frauen sein wird, weil mehr Gewicht oder weniger Gewicht macht einen ja nicht glücklicher oder weniger glücklich. Das ist ja nicht der Punkt. Aber insgesamt, glaube ich, fängt sich da an, was zu verändern. Aber ich sehe es bei jungen Frauen, wenn man denen sagen würde, du hast morgen 10 Kilo weniger, dafür gibst du mir 10 Lebensjahre, würden die sagen, ja. Die meisten von denen.
Leider. Zusätzlich zu dem, was Sie geschrieben haben, gibt es ja Frauenzeitschriften wie die Brigitte, die, glaube ich, seit 50, 60 Jahren mal alle 3 Wochen irgendeine Diätsau durchs Dorf treiben.
Ja.
Thema ist also immer da. Und wenn Sie jetzt mit so einem Weltretten für Anfängerbuch rauskommen, das ja morgen frisch erscheint, das Buch, ist das dann im Nebeneffekt auch möglicherweise ein Buch, das diese ganze Diätgeschichte dann auch in ein völlig neues Licht rückt?
Also es hat jetzt, das Buch hat ja nicht direkt was mit Diäten zu tun.
Es ist ja viel mit Ernährung auch im Spiel und mit gesunder Ernährung.
Ernährung ist natürlich eine Riesenstellschraube beim Klima, das vergisst man ganz oft. Also das Thema Fleisch ist einfach ein Riesenthema, aber wenn man sich entschließt, weniger Fleisch oder kein Fleisch zu essen, tut man auf jeden Fall was für seine Gesundheit. Das ist schon mal gut. Wenn man sich gesünder ernährt, tut man natürlich langfristig auch was für seine Figur. Aber das war nicht unsere Intention, dass man sagt, iss weniger Fleisch, dann wirst du schlanker.
Ich lese mal einen kleinen Abschnitt vor aus Ihrem Buch. Genieß doch einfach mal, sei nicht so lustfeindlich, nimm mal den Stock aus dem Arsch, lass mal 5 Grad sein, hat mir eine Freundin gesagt. Sie findet das ganze Klimagedöns vollkommen übertrieben. Sie lasse sich ihre Kaffeekapseln und ihren SUV nicht verbieten. In einen Drink gehört ein Strohhalm und wenn ich Bock habe, dann fliege ich Woche für Woche durch die Gegend. Mhm. Zitat Ende.
Kann
so
man
hat also eine Freundin gesagt.
Ja.
Eine Freundin von Ihnen beiden? Von
ja,
wem?
Da gibt es verschiedene Besetzungen. Also das
ist sozusagen ein Konglomerat an Freundinnen.
Da gibt es einige, die das in dieser Richtung sagen und die auch dann so sagen, du bist eine richtige Spaßbremse geworden. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ich bin gar keine Spaßbremse. Es steht dir ja frei zu tun, was du willst. Man muss natürlich nur bedenken, sie ruiniert ja nicht nur ihren Planeten, sondern zufällig wurden wir alle 3 jetzt hier im Studio auch auf diesem Planeten. Das heißt, man hat eine gewisse Verantwortung. Und ich finde, dass sie wenigstens mal drüber nachdenken kann. Und so dieses mir doch egal, nach mir die Sintflut, ist eigentlich ein bisschen unverschämt, wenn
das
man
sagen
drüber
sie
nachdenkt.
Jetzt hier und das
das sage ich auch der
sie
Freundin.
Auch, wollte ich gerade fragen. Ja. Auch mit der nötigen Intensität, das vielleicht auch 3 oder 4 Mal zu sagen, bis sie gar nicht mehr einlädt zur nächsten Geburtstagsparty.
So schade.
So schade, ja.
Nee, also das ist ja eine Provokation, das zu sagen. Also jetzt fliege ich gerade erst weit und danke Greta und so weiter und so weiter. Interessanterweise ist es dann aber so, dass sich relativ viele Menschen sofort angegriffen fühlen und entweder in so einen Rechtfertigungsmodus kommen oder einem erklären, wie sinnlos das ist, was man da gerade veranstaltet, weil was ist das dagegen, das bisschen Kautablette dagegen, dass der Amazonas gerade abbrennt oder dass irgendwo auf dieser Welt wieder Millionen Öl in irgendwelche Ozeane eingeleitet werden. Also man ist schon ein bisschen, wenn man gedacht hat, man kriegt jetzt ganz viel Applaus und alle klopfen einem auf die Schulter und sagen, toll gemacht, also das kann man sich schon ein bisschen abschminken.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Was mich an Ihrer Stelle frustrieren würde, und das ist auch meine Frage, ob Sie das ähnlich sehen, ist die weit verbreitete Tatsache, dass eigentlich ja viele Menschen grundsätzlich Umweltschutz gut finden. Und zwar so lange, bitteschön, andere erstmal damit anfangen.
Ja, es kommen halt immer so Totschlagsargumente. Ja, und die Chinesen. Hm. Ich war gerade in Indien. Wenn du den Dreck siehst, so. Da können wir doch machen, was wir wollen. Das ist so ein ähnliches Argument wie früher in der Schule. Wenn ich nach Hause gekommen bin, wenn ich eine schlechte Arbeit geschrieben habe, was häufiger mal vorkam und gesagt habe, ja, ich habe eine 4-, aber
der Durchschnitt war bei 5-.
Die Daniela hat eine 5 und der Levin auch und der so und so.
Haben Sie das früher auch schon gemacht?
Natürlich.
Ich dachte, das machen nur Jungs.
Nein, das haben alle gemacht und natürlich gab es auch Leute, die eine 1 oder eine 2 haben.
Hm.
Also insofern muss man sich ja nach oben orientieren und nicht nach unten und einer muss halt auch anfangen.
Ja, die Freundin lässt sich ihren SUV nicht verbieten, viele lassen sich ihren SUV nicht verbieten und man kommt ja bei solchen Diskussionen immer auch ans große Ganze und denkt, ja, ich, kleiner Mensch, kann wenig tun. Sie haben heute Vormittag schon hinlänglich unter Beweis gestellt, dass das Quatsch ist. Trotzdem muss natürlich im Grunde auch das große Ganze was tun. Also ganz konkret gefragt, läuft so eine Diskussion mit dieser imaginären Freundin um ihren SUV und um ihren Urlaub Woche für Woche mit dem Flugzeug? Läuft die auch in die Richtung, dass man tatsächlich irgendwie dann auch die Forderung auf den Tisch legt, ja Mensch, eigentlich müsste man die SUVs verbieten.
Interessant.
Also oder sie steuerlich so teuer machen, dass selbst ein richtig gut verdienender Mensch.
Ich habe gar kein Problem, wenn jemand im Gebirge, im Mittelgebirge wohnt, wo es wahnsinnig viel Schnee gibt oder, keine Ahnung, der Passstraßen fahren muss, wenn der einen Allrader-SUV hat, weil er auch noch einen Hund und 4 Kinder hat. Okay, kein Problem. Aber wenn ich natürlich in den Großstädten sehe, wie irgendwelche schicken Mütter ihre ihre Einzelkinder morgens 700 Meter zur Schule fahren. Mhm. Mit ihrem fetten SUV, als müssten sie, keine Ahnung, Crossroad fahren, dann frage ich mich schon, warum tut ihr das? Mhm. Klar, man kann das einfach hinterfragen. Ich würde niemals jemand anderem etwas verbieten. Naja. Weder in meiner Familie noch sonst wo.
Aber wer so ein Auto fährt, der kommt ja nicht zur Einsicht von sich
ja,
aus,
aber
oder?
Das, ich glaube, da braucht es höhere Instanzen. Ich bin zum Beispiel jemand, ich fahre sehr gern schnell Auto. Ich weiß, das ist nicht gut, das ist nicht schön. Und in Ländern, in denen das nicht erlaubt ist, mache ich es natürlich auch nicht. Das heißt, ich wäre für ein Tempolimit, obwohl es mich traurig stimmen würde, tief drin, weil ich eine alte Raserin bin. Aber trotzdem weiß ich, es wäre vernünftig. Also bin ich für ein Tempolimit. Ich finde schon, dass man extreme Klimasünder auch anders besteuern kann.
Beim Rauchen hat es ja auch geklappt, ne?
Ja,
irgendwann haben wir das Rauchen verboten.
Das ist ja der Punkt. Ne? Also das Geschrei irgendwie ja, was wir auch schon hatten mit dem Veggie Day, da ist ja jetzt auch keiner dran gestorben. Im Gegenteil, das hat ja sehr vielen Menschen das Leben gerettet. Und wenn man vorher dachte, das ist ja unmöglich, das wird niemals funktionieren. Also man hat jetzt gesehen, es klappt wunderbar. Man hat ja auch bei ganz vielen anderen Sachen, außerdem bei Anschnallpflicht, also Promillegrenze. Man könnte ja genauso, ich habe jetzt Bock, sturzbetrunken Auto zu fahren, ich lasse mir das doch nicht verbieten. Also das wäre ja auf einer gleichen Ebene argumentiert. Da würde ja auch jeder sagen, bist du verrückt geworden.
Absolut. Hm. Ja. Ja, und man gewöhnt sich ja dann auch an so Sachen. Und ich glaube, es ist so, wenn wir jetzt nicht anfangen, uns einzuschränken, das sagen ja auch die meisten Wissenschaftler, denen ich in dieser Hinsicht auch vertraue, wenn 98% aller Wissenschaftler das Gleiche sagen, glaube ich da einfach mal dran. Wenn wir jetzt nicht was tun, werden wir in 10, 15 Jahren sehr rigide Gesetze bekommen, die uns richtig, richtig wehtun. So, weil es dann nicht mehr anders geht. Also doch dann lieber jetzt selber ein bisschen was machen. Das ist doch gar nicht schlimm und es tut auch gar nicht weh.
SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Auch wenn es manch einer nicht gern hört, es ist auch ein großes Thema, das, was gerade schon mal angeklungen ist in der Sendung, nämlich ja, der Verzicht auf Fleisch.
Der Würstchenverzichter spricht.
Ja, und Carola, eine Freundin, der Ich-Erzählerin in ihrem Buch, also auch wahrscheinlich eine Frau, die in Wirklichkeit anders heißt und von der man nicht genau weiß, ob sie jetzt nun ihre oder ihre Freundin ist, Frau Kleis, Frau Fröhlich. Carola organisiert einen Doppelkopfabend, fragt nach den köstlich die Szenen in dem Buch.
Die finde ich auch super.
Nach den Ernährungsgewohnheiten der einzuladenden Doppelkopf-Spielerinnen. Ja. Ich glaube, es sind alle weiblichen Geschlechts. Und dann sagt die Ich-Person sagt, ich esse kein Fleisch und Carola bietet alles Mögliche an und am Schluss serviert sie dann eine Quiche mit Speck.
Ja.
Mit der Begründung, ist ja kein Fleisch.
Das war, ja, sie sagt, du isst kein Fleisch mehr. Sag ich, nee, ich esse kein Fleisch mehr. Ja, auch kein Hack. Nee, sage ich auch kein Hack. Ja, und dann sagt sie irgendwie, Bratwürstchen isst du doch. Nee, esse ich auch nicht.
Ich muss an Rüdiger Hoffmann denken, der gesagt hat, ist kein Fleisch und keine Beine dran.
Ja, genau. Dann mache ich eine Quiche. Und dann habe ich gesagt, okay, weil ich dachte, das wird jetzt auch richtig. Und ich kam dann zu diesem Doppelkopfabend, es gab eine Quiche. Ich habe noch nie eine Quiche gegessen, in der so viel Speck gewesen ist. Also das war irgendwie, hat sich das in ihrem Kopf festgesetzt. Und ich glaube, es war eine Art Bewerbungsessen, also mich wieder auf die andere Seite rüberzuholen. Und dasselbe ist nochmal passiert. Wir hatten wieder einen Doppelkopfabend, jetzt kürzlich. Da gab es eine Riesenportion Schweinelende hatte die, ich wieder nicht bei mir, sondern bei einer anderen Freundin, eine Riesenportion Schweinelende, zum Glück allerdings auch ein sehr leckeres Risotto und ich habe gesagt, ich esse ja kein Fleisch mehr. Nee, wirklich? Das wusste ich gar nicht. Also es ist total verrückt.
Das Buch beschreibt Alternativen dann auch wieder mit den entsprechenden Problemen, Beispiel Avocado. Na, im Grunde genommen die wunderbare Frucht, die alle möglichen Inhaltsstoffe hat.
Die irre gesund, Gott, ja. Kurz vor der Heiligsprechung.
Ja, quasi. Sich. Aber halt eigentlich, sagen wir mal, ökologisch so schlimm wie 10 Kilo Billigfleisch pro Tag.
Ne? Also was gut ist für die Gesundheit, ist noch lange nicht, das heißt nicht, ist gleich gut fürs Klima. Das ist was, was man auch lernen muss.
Aber umgekehrt, was gut fürs Klima ist, ist in der Regel auch gesund, was die Ernährung anbelangt.
Ja, so rum geht's.
Ja.
Ach, du bist so klug.
Ich bin so klug.
Ich weiß, warum ich mit dir arbeite.
Ja, ja, sie beide arbeiten. Aber Otto Normalverbraucher und Ottilie Normalverbraucherin, weiß da möglicherweise nicht so genau Bescheid, wie es mit den Alternativen aussieht.
Aber wir wissen ja zum Beispiel alle, also selbst ich, die, sagen wir mal, in Biologie keine Supernote hatte, die Avocado wächst nicht bei uns im Garten. Das heißt, sie hat einen sehr langen Weg, bis sie in unserem Supermarkt ist. Das
tut die Zitrone auch nicht und die Orange und verschiedene andere Dinge, die man hier so kaufen kann, auch im Winter. Und
ich habe ein Zitronenbäumchen. Haben Sie kein Zitronenbäumchen?
Nein.
Ja, ich
schon. Wir sind Selbstversorger. Praktisch.
Wir sind Selbstversorger.
Aber das haben Sie drinnen stehen und verbraucht dann wahrscheinlich viel von Ihrer 23 Grad warmen Heizung.
Meine Heizung ist leider nicht mehr 23 Grad warm. Ich habe meine Pullover rausgeholt und habe die Heizung runtergedreht, weil das einfach besser fürs Klima ist.
Ja.
Ja. Und ich bin auch noch nicht erfroren, wie man sehen kann.
Aber kurz davor. Sie hat es gerne warm.
Ich habe es gerne warm. Zitronen kommen eben auch aus Spanien oder sonst woher und die wachsen unter anderen Bedingungen als Avocados.
So. Bei Avocado braucht man halt wahnsinnig viel Wasser, das kommt noch dazu. Also unfasslich viel, fast so, ich glaube, wie eine Jeans oder so. Es gibt natürlich auch Avocados, die quasi ökologisch einwandfreier gezüchtet werden. Die kann man auch kaufen, muss man sich halt ein bisschen informieren, wieso überhaupt das ganze Thema sehr informationslastig ist. Aber wie gesagt, es kann ja nicht schaden, immer ein bisschen mehr nachzudenken.
Mehr zu wissen ist ja generell eine feine Sache.
Ist kein Fehler.
Ja. Nein, ist kein Fehler und macht einen sogar auch attraktiver beim anderen Geschlecht. Mhm. Also wenn man jetzt als Vorsatz fürs neue Jahr hat, man möchte jemanden kennenlernen, mehr Wissen ist eigentlich immer schön.
Bei Frauen auch?
Nee, bei Männern vor allem. Das stimmt. Bei Frauen ist mehr Wissen oft schädlich.
Ich lasse das jetzt alles unkommentiert, weil was immer ich jetzt sage, es kann mir zu meinem Nachteil ausgelegt werden.
Da haben Sie nicht Unrecht.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Beide widmen sich in ihrem neuen Buch Weltretten für Anfänger dem Thema Klimaschutz für uns alle. Und viele Seiten im Buch drehen sich ums Thema Plastik. Wir alle kennen ja die Bilder von plastikvermüllten Ozeanen. Wir wissen vom Plastik, dass sich mehr und mehr in die Nahrungskette einschleicht. Gleichzeitig ist Kunststoff aller Art nicht wegzudenken aus unserem Leben, all überall. Wir haben heute Vormittag schon gehört über kleine Beiträge, zum Beispiel Einkaufsnetze statt Plastiktüten. Für die, sagen wir, 1,5 Kilo Äpfel aus dem Supermarkt. Was glauben Sie, wie groß ist unser aller Potenzial dafür, Plastik deutlich zu reduzieren, sagen wir mal in den nächsten 5 oder 10 Jahren?
Sie könnten, Plastik ist eigentlich ja ein fantastischer Stoff. Also das ganz aus seinem Leben zu eliminieren, ist sowieso illusorisch, weil das ist überall drin. Es ist in Medizingeräten drin, es ist in Autos, es ist in Handys, Computer, also alles ist Plastik. Plastik ist insofern toll, als es natürlich auch wiederverwertbar wäre. Wir haben nur leider überhaupt kein Recycling-System, dass diese Flut an Plastik, auch an Plastikmüll, auch nur im Entferntesten gewachsen sein könnte.
Ja, und wer hat da versagt? Die Politik. Ganz allgemein? Kann man das so auf Stammtischniveau herabsenken?
Es ist ja kein Stammtischniveau. Also es gibt einfach, wir können für unseren kleinen Bereich natürlich viel tun, aber es gibt natürlich Entscheidungen, die liegen nicht in unserer Macht. Ich kann nicht zu so einem Konzern gehen und sagen, bitte mehr Recycling oder nehmt wenigstens euer Plastik zurück und so weiter und so weiter. Da muss die Politik ran, ganz klar. Aber dafür haben wir ja alle 4 Jahre Wahlen immerhin.
Also ich war zum Beispiel in Nepal und war überrascht. Genau. In Kathmandu, einer Stadt, wo man als Deutscher sagen würde, da könnte schon mal ein bisschen durchgewischt werden, gibt es zum Beispiel keine Plastiktüten, die sind verboten. Also Länder, von denen man es niemals erwarten würde. Marokko ist, was Klima angeht, ganz weit oben. Die haben unglaublich viel wieder
erneuerbare Energien,
was weiß ich. Also es gibt Länder, die uns durchaus was vormachen. Davon abgesehen haben wir ja auch als Verbraucher eine Entscheidungsmöglichkeit bei Produkten in Supermärkten. Also versuche ich das liegen zu lassen, was mehrfach in Plastik verpackt ist. Und irgendwann werden diese Konzerne merken, wenn wir das alle so tun, es kommt besser an, wenn ich es anders mache. So, und man kann anfangen, dass man einfach sagt, ich kaufe kein Wasser mehr in Plastikflaschen. Ich kaufe überhaupt kein Wasser mehr, ich nehme es aus dem Hahn. Ja, und wenn ich es gerne sprudelig haben will, dann kaufe ich mir so einen Sprudler einmal in meinem Leben und den
benutze
ich.
Das mit dem Wasser ist ja ein Phänomen. Das müssen wir absolut auch nochmal besprechen. Also die Menschen kaufen, ich glaube, für 15 oder 19 Cent die Flasche, so eine 1,5 Liter Verpackung in Plastik abgefüllt.
Genau.
Nach meinem Dafürhalten schmeckt das grauenvoll, wie eingeschlafene Füße. Und dann packt man das hinterher, um die 25 Cent Pfand wieder zu bekommen, in einen Automat, wo man im Hintergrund hört, der macht dann so und zerknüllt, also von Recycling ist da gar nichts zu merken, der zerknüllt die Flasche auf eine Minimalgröße und dann ist die Müll. Warum gibt es sowas jetzt überhaupt noch? Können Sie sich das erklären, wo Sie tief ins Thema eingestiegen sind,
tiefer als manch ein anderer? Also was wir gemerkt haben bei der Recherche, also für dieses Buch, dass wir Wahnsinn, wie angefixt sind wir sind von dieser Bequemlichkeit. Also Plastik hat uns zu wirklich faulen, trägen Menschen erzogen. Ja. Nun muss man diese Plastikflasche natürlich auch erstmal nach Hause bringen, aber eben dieser Gedankenschritt, dass ich einfach den Wasserhahn aufmachen kann und da kommt ein Wasser in einer deutlich besseren Qualität, das wurde erst kürzlich wieder getestet, raus als alles, was ich im Supermarkt...
Würde ja unserer Bequemlichkeit viel mehr.
Ja, aber andererseits wird mir auch gesagt, das ist jetzt das Konsumprodukt, da bist du mit dabei. Plastik hat uns wirklich zu faulen Socken gemacht. Und dazu muss man sagen, und da ist dann wieder dieser Informationsgehalt auch ganz wichtig. Viele Leute wissen nicht, dass wenn sie Wasser aus Plastikflaschen trinken, dass sie zu den 120.000 Mikroplastikteilchen, die wir sowieso über die Nahrung zu uns nehmen, außerdem noch 90.000 weitere Mikroplastikteilchen zu sich nehmen.
Über die Flaschen.
Boah.
Ja. Also Wasser aus Plastikflaschen kann man einfach lassen. Hm. Und es gibt ja auch so eine neue Angewohnheit, da muss ich mich selber auch ermahnen oder muss ich mich ein bisschen umstellen. Ich habe früher auch gedacht, wenn ich irgendwo unterwegs bin, muss ich immer was dabei haben. Dann hatte ich eine Plastikflasche mit Wasser dabei, aus der ich dann genippt habe, als wäre ich irgendwie ein halb verdörrtes Wesen, das nicht 3 Stunden ohne ein Getränk aushalten kann. Wenn ich am Bahnhof war, und das bin ich sehr häufig, dann habe ich mir immer ein Coffee to go geholt. Ich habe mir jetzt so einen Becher gekauft und wenn ich diesen Becher zu Hause vergesse, dann darf ich mir eben keinen Kaffee kaufen.
Constanze Kleiss und Susanne Fröhlich, Sie sind derart motivierend. Das ist wirklich der Hammer. Das ist wirklich eine tolle Geschichte.
Demnächst gar kein Würstchen mehr.
Nur noch ein halbes.
Schwierig. Ja. Schwierig, wenn es so lecker ist. Aber ich fahre unglaublich viel Fahrrad, ne? Haben Sie ja gesagt. Ja. Also man kann ja dann auf andere Weise wieder aufs Konto einzahlen.
Ausgleich.
Danke sehr, dass Sie Gast bei Leute waren in SWR1 Rheinland-Pfalz. Susanne Fröhlich und Constanze Kleiss mit dem neuen Buch Weltretten für Anfänger. Erscheinungstermin 2. Januar. Und wenn wir schon mal den Kaffee to go angesprochen haben, dem Kaffee zum Mitgehen. Wir bei SWR1 Rheinland-Pfalz verlosen täglich an den Gewinner unseres Spiels ABC-Champion einen Kaffeebecher zum Mitnehmen.
Oh,
sozusagen
toll.
Die Coffee to go Variante. Und Sie müssen noch nicht mal das Spiel spielen und kriegen das jetzt trotzdem geschenkt im SWR1 Gelb. Und wenn Sie mal länger als 3 Stationen mit der Straßenbahn fahren, dann füllen Sie sich das vorher mit Kaffee. Es hält sehr lange, sehr heiß.
Toll. Vielen Dank.
Dankeschön.
Danke Ihnen. Sehr alles Gute. Geschenk. Hat Spaß gemacht, mit Ihnen zu plaudern.
Gleichfalls.
Alles Gute.
Danke.
SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute.